Hallo und herzlich willkommen. Ich muss es leider sagen. Heute legen wir die Latte für Sendungen mit Doppeldeutigkeiten ein bisschen höher. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, du bist der einzige Mensch, dem ich glaube, dass er sich aus rein beruflichen Gründen mit Viagra auseinandersetzt.
So ist es. Ich habe gerade einen längeren Artikel, einen ganzzeitigen Artikel für die Welt geschrieben. Anlass war 25 Jahre Viagra. Der erste Gedanke war, mein Gott, da kann man ja nicht wahnsinnig großartiges Neues erzählen. Und bei der Recherche stellte sich raus, kann man doch.
Das finde ich toll. Ich weiß, als du noch mitten im Recherchieren warst, habe ich dir tatsächlich auch einen erstaunlichen Fakt. Bei Facebook wäre die Werbung so, bei Minute 18 erfährt sogar Magnus noch etwas Erstaunliches. Bleiben Sie dran. Gesagt, aber du hast dich wirklich richtig reingekniet. Was passiert eigentlich Viagra? Ich kann sagen, was mir mal ein Freund, der auch Arzt ist übrigens, gesagt hat, er hatte welches. Wir waren beide noch deutlich jünger. Und er meinte, hier, probier das mal aus. Ich habe es dann nicht ausprobiert, weil ich dachte, nee. Und dann habe ich gesagt, aber ich habe keine Potenzprobleme. Also warum sollte ich das jetzt nehmen? Und er sagte, ja, weißt du? Also es gibt da einen Unterschied. Man kann ja von hart sprechen und dann gibt es PET-hart, wie bei einer Plastik-Cola-Flasche. Ich halte gerade eine hoch. Und dann gibt es auch Glasflaschen. Das wäre der. So hat er mir das damals beschrieben. Und jetzt zu der medizinischen Dimension.
Dazu kann ich, will ich, werde ich nicht sagen. Das ist dann der Bereich Lifestyle-Medikament.
Okay.
Aber es ist, Viagra ist schon ein tolles Mittel und zwar deswegen. Also einer der Aspekte, die mir völlig neu waren, war eigentlich, dass Viagra die gesamte Sexualmedizin aus der Schmuddelecke rausgezogen hat. Also vorher war das einfach irgendwie bäh und unseriös. Das war die Zeit, in der man sich mit Nashornpulver beholfen hat oder...
Aber Moment, das ist doch keine Sexualmedizin. Ich meine, das Schmuddelige am Nashornpulver, oder was heißt schmuddelig? Das Blöde am Nashornpulver ist, dass es halt nicht funktioniert.
Und dass es eben über irgendwelche dubiosen Kanäle und so weiter und so fort.
Genau. Also die einzige verlässliche Wirkung von Nashornpulver ist, es werden Nashörner getötet.
Wobei man jetzt übrigens, ich meine, das wäre ja eine spannende Untersuchung, hat Viagra und wenn ja, wie viele Nashörner gerettet? Also ist der Nashornmarkt in Sachen Potenzmittel jetzt möglicherweise endlich ausgetrocknet? Oder ist das nicht? Keine Ahnung. Aber
ich
zumindest eine interessante Idee.
Ich befürchte, es gibt halt Länder, in denen man nicht so ohne weiteres Viagra auf Rezept bekommt und dann wird da, glaube ich, auch noch mit Nashorn gedealt. Aber ich glaube, das führt dann selbst für uns etwas zu weit.
Das stimmt. Aber die Zeit vor Viagra, das war eine Zeit, in der man zum Beispiel Spritzen in den Schwellkörper appliziert hat, in den Penis direkt, vor dem Beischlaf. Das ist keine wirklich schöne Vorstellung, auch wenn Mediziner...
Das musste man dann ja selber machen, oder? Es sei denn, man hatte eine Affäre mit einer Krankenschwester.
Ich glaube, selbst dann sollte man es selber machen. Ich weiß es nicht. Ich hatte mal einen Patienten, das ist sehr, sehr lange her, der hatte Multiple Sklerose und damals haben wir dann ihm eine solche Spritze verabreicht. Also ich war dann nur der PJler und der Assistenzarzt hat das gemacht. Praktisches Jahr in der Medizin. Frühe Phase der Ausbildung oder nicht ganz
früh.
Der
Newbie, wie man heute sagen würde.
Newbie heißt?
Na, der Neuling, also der noch grün hinter den
Ohren
ist.
Genau, genau. Und also das war im Grunde seine einzige Chance, eine Erektion zu kriegen. Das hat dann auch funktioniert und der Mann war hochzufrieden. Nur der Preis einer Injektion in den Penis ist natürlich hoch. Dann gibt es die Möglichkeit, mit einer Vakuumpumpe zu arbeiten und dann das in den Penis eingeflossene Blut durch einen Gummiring dort zu halten. Das sind alles keine schönen Vorstellungen. Und da ist Viagra ein Mittel, nicht ganz nebenwirkungsfrei mit Verlaub, aber trotzdem sehr wirkstark, ist dann ja schon eine ganz andere Nummer. Das hat einfach mehr oder weniger alles verändert. Und einer der befragten Urologen hat mir erzählt, durch Viagra ist sozusagen die Sexualmedizin überhaupt erstmal richtig in den Praxen angekommen, in den medizinischen Praxen angekommen. Und er sagte, dass danach eine Flut von wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema Sexualmedizin entstanden ist. Das Ganze hat eben richtig was losgetreten, im positiven Sinne losgetreten.
Wobei ich jetzt mich wundere, weil ich sagen würde, wenn es jetzt vorher keine wirklich breite Praxis der Sexualmedizin gibt, ne? Und dann kommt Viagra. Dann ist es doch so, jemand kommt, sagt, er hat diese Schwierigkeiten, dann verschreibt man ihm Viagra. Was publiziert man denn dann noch? Was bei Überdosen passiert? Was passiert, wenn man Patienten das nicht verschreibt und sie einmal eins auf die Mütze hauen?
Es geht um ganz grundsätzliche Fragen. Es geht zum Beispiel um die Frage, das kann man mit Viagra ja relativ gut auch testen, sind diese Störungen organisch oder sind sie nicht organisch? Wenn du das Mittel nimmst, dann kannst du damit ein organisches Problem überbrücken. Das hilft einfach, weil es ganz organisch Arterien weitet.
Das heißt, wenn du Viagra nimmst und du hast trotzdem keine Erektion, dann hast du ein psychisches Problem?
Viagra hat eine interessante Eigenschaft. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, also Viagra fällt unter die Gruppe der Phosphodiesterase-Hämmer.
Gut. Natürlich.
Da gibt es übrigens einige und darüber müssen wir gleich ganz kurz reden, weil eins von denen ist spannend, was die Geschichte angeht.
Okay.
Was man mir zugesteckt hat jetzt vor ein paar Tagen. Der Punkt ist einfach, dass Viagra den Abbau eines bestimmten Signalstoffs, CGMP, hemmt, den Abbau. Mhm. Dieser Signalstoff ist für eine Erektion verantwortlich. Nicht nur, aber auch. Wenn der Abbau gehemmt wird, dann heißt das, dass die Erektion eben stärker wird oder überhaupt erst stattfindet.
Okay, aber der Aufbau, das muss der Körper noch selber schaffen.
Das ist nämlich genau der entscheidende Punkt. Dieses Molekül muss der Körper selber bilden. Wenn er es gar nicht bildet, dann ist auch die Reduktion des Abbaus irrelevant, weil es ja gar nicht da ist. Mhm. Und in diesem Zusammenhang gibt es ein interessantes Phänomen oder Missverständnis, ein verbreitetes Missverständnis, interessanterweise nämlich das, dass eine Viagra-Erektion keine echte Erektion ist. Also im Sinne von, der Alte braucht Viagra, weil er mich nicht attraktiv findet. Und das ist tatsächlich falsch.
Wenn er einen nicht attraktiv findet, hilft auch Viagra nicht.
Das ist genau der Punkt.
Ja.
Wenn er sie oder ihn oder wen auch immer, egal, nicht attraktiv findet, dann passiert exakt gar nichts. Oder um es in den Worten eines der befragten Urologen zu sagen, wenn sie Viagra nehmen und die Sportschau gucken, dann passiert nichts. Also sie müssen sich schon angetörnt fühlen von einer Frau und dann oder einem Mann. Und dann kriegen sie eine Erektion. Und weil sie erstmals dann überhaupt diesen Stoff bilden, der dann länger wirkt, weil sie Viagra eingenommen haben.
Also Viagra hilft nicht dabei, eine Erektion zu bekommen, es hilft dabei, sie zu halten.
Nein, es hilft dabei, sie überhaupt zu bekommen, wenn man es denn will. Wenn man es aber gar nicht erst will, dann hilft es auch nicht dabei, eine zu bekommen.
Okay, verstehe. Mhm.
Genau. Und die Einschätzung hat sich geändert. Früher hat man gesagt, 90% der Erektionsstörungen sind psychischer Art. Mhm. Und heute sagt man das Gegenteil. Heute sagt man, oder zumindest sagen das die, die ich befragt habe, dass es eher umgekehrt ist, dass eher 90% organischer Art sind. Und das ist dann schon ein entscheidender Unterschied.
Jetzt ist es doch trotzdem aber ein weiter Sprung zu sagen, sie sind organischer Art, nur weil man sie mit organischen Einflüssen sozusagen besser machen kann. Also die Leute, die möglicherweise auch Schwierigkeiten haben, da ihre Konzentration, Erregung oder sonst was zu halten. Also es ist ja denkbar, dass man das Ganze auch verbessern kann auf eine andere Art und Weise als Viagra. Nur Viagra ist eben schnell verschrieben und genommen und dann ist es bequem, das zu nehmen. Also was überhaupt übrigens keine Kritik daran ist. Mhm. Aber man könnte ja auch trotzdem denken, ey, vielleicht wäre eine Psychotherapie, Sexualtherapie, andere Partnerin, was auch immer. Also es gäbe ja andere Wege, das zu heilen, oder? Theoretisch.
Das ist richtig. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus.
Stimmt.
Und wir haben jetzt einfach, also jetzt ist ja nicht ganz richtig, wir haben seit 25 Jahren einfach ein neues Mittel, mit dem wir eben sehr effektiv arbeiten können. Also wir Neurologen ja eher nicht, sondern die Urologen. Aber man darf nicht unterschätzen, dann auch die psychische Nebenwirkung sozusagen. Wenn du als Mann zum ersten Mal eine Erektionsstörung hast, dann verändert das was. Und zwar erheblich im Kopf. Dann fallen die Leute, also ich meine, wenn sich das erklärt.
Wobei, sind wir mal ehrlich. Also ich kann das deshalb sagen, weil das natürlich nicht alterstypisch ist. Schon in ganz jungen Jahren, wenn ich in eine Frau richtig doll verknallt war und ich war so aufgeregt, wenn die das erste Mal mit mir im Bett war, da ging gar nichts. Also da würde ich sagen, ich habe dann halt mit der Zeit gelernt, dass wenn man dann das zweite oder dritte Mal im Bett ist, dass das dann auch geht, ja. Aber da würde ich sagen, das hat mich damals allein schon wegen meines jungen Alters, habe ich noch nicht gedacht, oh Gott, da geht nichts, ja, sondern habe gedacht, okay, du bist halt leider scheiße nochmal zu nervös beim ersten Mal.
Deine Offenheit beeindruckt mich immer wie.
Ja, dafür machen wir doch diesen Podcast, damit man mal was sagt, was andere Leute verschweigen, oder?
Ja, ich möchte auf die abstrakte Ebene zurückkehren.
Du musst nämlich ja gar nicht von dir erzählen. Behaupte doch einfach, es ist einem Freund passiert,
Markus. Genau, genau. Also ein guter Freund von mir sagt, dieser Spruch ist einfach toll. Begegnet mir bei Vorträgen immer, wenn die Leute dann Fragen zur eigenen Gesundheit oder Krankheit stellen. Ich frage für einen Freund und dann, naja, okay, Klammer zu. Aber das Problem ist einfach, es verändert was bei Männern, wenn sie eine Erektionsstörung haben. Mhm. Und dann gehen die in das zweite Date schon semi-traumatisiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann wieder zu einer Erektionsstörung kommt, wird dadurch einfach erheblich größer.
Ja.
Und dann nützt auch nichts, wenn die Frau dann tröstend sagt, aber ist doch nicht schlimm, kann doch jedem mal passieren, wollen wir alles nicht hören.
Ich habe gar nicht so gerne Sex. Das ist alles was der Mann nicht hören will.
Genau. Genau. Wir können ja auch nur reden. Super. Und jetzt ist es einfach so, das haben mehrere Urologen auch gesagt. Also die Patienten kommen zu uns und am Ende fragen sie dann trotzdem nach einem Rezept. Und dann bekommen sie ein Rezept und dann kaufen sie sich Viagra in der Apotheke oder wo auch immer. Okay. Und jetzt ist es so, dass die zum Teil, die nehmen das unter Umständen gar nicht ein. Aber sie haben es dabei. Und einer hat es in einem sehr schönen Wort gesagt oder Satz gesagt, die gehen mit einer Packung Viagra in der Gesäßtasche, gehen die viel breitbeiniger in ein Date als ohne.
Finde ich jetzt keine schöne Formulierung, aber ich weiß, was er meint.
Genau, ich weiß auch, was er meint. Und mit breitbeinig meint er nicht die sperrige Packung in der Gesäßtasche, sondern wie auch immer. Und das ist aber schon auch ein sehr positiver Effekt, ein erleichternder Effekt. Mhm. Viagra und andere Mittel haben ja den Vorteil, dass sie relativ schnell wirken. Also die kannst du ja unter Umständen dann diskret einwerfen und dann redet man noch ein wenig oder was auch immer. Und dann funktioniert's. Und das ist dann schon auch wirklich, wirklich eine große Erleichterung für die, die sonst wirklich in so eine Abwärtsspirale reinrutschen und es wird halt einfach dann immer schlimmer.
Jetzt die Rescue-Option, bevor wir zu den Nebenwirkungen kommen und vielleicht auch zu den anderen Mitteln aus der Wirkstoffgruppe, lass uns nochmal genau beleuchten, was passiert. Also der Botenstoff, der die Erektion verursacht, wird normalerweise vom Körper abgebaut. Viagra verhindert diesen Abbau, zumindest für ein paar Stunden. Bis Viagra wirkt, vergehen, glaube ich, ungefähr eine Stunde oder so. Und dann gibt es ja immer diese Kurven bei Medikamenten. Dann wirkt es voll, dann wird die Wirkung etwas weniger und so weiter und so fort. Jetzt ist es ja offensichtlich aber trotzdem so, damit wären wir dann doch schon wieder bei den Nebenwirkungen, dass manche Leute, vielleicht weil sie einfach zu viel nehmen, vielleicht aber auch, weil bei ihnen irgendwas nicht stimmt, sowas wie eine Dauererektion bekommen. Das ist ja gruselig. Da schießt ja dann das Medikament übers Ziel hinaus sozusagen.
Weiß ich gar nicht. Also das steht in dem Beipackzettel, im Nebenwirkungszettel, glaube ich, nicht so drin, oder?
Ich habe das in Artikeln gelesen, dass das zumindest, wenn Leute zu viel davon nehmen, passieren soll. Aber vielleicht sind das ja auch Räuberpistolen.
Kann ich nicht beantworten. Wobei es natürlich ein Problem gibt. Viagra zu kaufen war früher viel peinlicher als heute. Okay. Aber es ist natürlich immer noch ganz bequem, es einfach im Internet zu bestellen. Man kann es offiziell im Internet bestellen, indem man bei bestimmten Stellen dann online ein Rezept sich besorgt, wie auch immer, und das dann mit dem Rezept bestellt. Aber
gut, aber man kriegt das ja trotzdem nicht einfach so. Man muss ja irgendwie mit einem Arzt sprechen, um ein Rezept zu bekommen, oder?
Genau. Also wenn du das Präparat von Pfizer oder Bayer oder wem auch immer haben willst, also Viagra von Pfizer, dann brauchst du ein offizielles Rezept. Damit gehst du entweder in die Apotheke oder du gehst damit ins Netz. Das kannst du beides tun. Aber dann kriegst du das offizielle Medikament. Nur, es gibt ja unfassbar viele Stellen, wo du es einfach so bestellen kannst. Das Problem ist nur, das sind dann in der Regel oder ziemlich häufig gefälschte Produkte. Mhm. Einer der befragten Urologen hat erzählt, sie haben eine Studie gemacht und die haben festgestellt, dass bei 80% der einfach im Netz frei verkäuflichen Mittel nicht das drin war, was drauf stand. Das heißt, möglicherweise schon Sildenafil als Wirkstoff, aber möglicherweise mit irgendwelchen giftigen Füllstoffen oder möglicherweise in einer völlig falschen Dosierung. Zu wenig, okay, hat ein Freund von mir, der Apotheker, ist beschrieben, die Leute bringen das dann aus dem Urlaub mit, haben es irgendwo an irgendeiner Ecke gekauft, bringen es aus dem Urlaub mit und wundern sich, dass es nicht wirkt. Da ist dann einfach nichts drin. Blau ist es schon, aber inhaltsfrei.
Und die blaue Aspirin ist gut gegen Kopfschmerzen, muss man einfach mal sagen.
Genau. Umgekehrt kann es aber sein, dass dann einfach auch zu viel drin ist. Also unkontrolliert zu viel. Und wenn du das maximal überdosierst, dann magst du schon auch ein Problem bekommen, möglicherweise mit einer Dauererektion.
Okay.
Weiß ich nicht, hielt ich aber für plausibel. Das Problem ist nur, wer es im Internet ohne, also zu günstigen Preisen, aber eben ohne Rezept bestellt, geht ein erhebliches Risiko ein. Das halte ich für eine ausgesprochen schlechte Idee.
Zumal ja, glaube ich, Viagra inzwischen auch als Generikum erhältlich ist, also Sildenafil, ne? Das Patent ist ja ausgelaufen.
Es gibt zahlreiche Alternativen, auch ganz völlig normale offizielle Alternativen, wohlgemerkt, die zum Teil besser, zum Teil schlechter, die Leserbriefe auf den Artikel waren lustig, weil dann wurden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Alternativprodukte ausdiskutiert. Das war schon so ein Männerstammtisch-Niveau. Zum Teil.
Das finde ich ganz lustig. Also auch, also wir können ja mal über die, vielleicht erstmal noch über die weiteren Nebenwirkungen sprechen und dann gucken sozusagen, welche Nebenwirkungen die anderen weniger oder auch mehr haben. Also was gibt es denn für Nebenwirkungen? Außer Dauererektion, wenn man sozusagen aus dem Internet bestellt bei Sachen, die nicht ordentlich produziert sind.
Naja, also die Nebenwirkungen, die häufig sind, sind vor allen Dingen Kopfschmerzen zum Beispiel. oder Schwindel oder Veränderung des Farbensehens. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung, aber...
Ich dachte, das wäre LSD gewesen, aber das ist... Ja,
bei LSD wird es feuerwerkartig, das ist hier nicht der Fall. Aber es sind deutliche, vorübergehende natürlich, aber deutliche Veränderungen des Farbensehens. Mhm. Verstopfte Nase, Hitzewallungen, all diese Dinge sind möglich.
Okay.
Und man sollte es ausdrücklich nicht nehmen, wenn man unter Angina pectoris leidet, also so Herzattacken, wenn man so will. Mhm. Und man sollte überhaupt bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorher den Arzt fragen. Und mittlerweile ist das auch einfach nicht mehr peinlich.
Gut, das klingt ja noch relativ harmlos. Und jetzt die Alternativen dazu. Was können die besser, was machen die schlechter?
Kann ich nicht beantworten. Es gibt zahlreiche andere Wirkstoffe, die auch in den Bereich Phosphodiesterase-Hemmer fallen. Es gibt Vardenafil von Bayer und es gibt aber noch ein paar weitere. Also das heißt, Sildenafil, was Pfizer als Viagra rausgebracht hat, gibt es auch von anderen Firmen mittlerweile, weil der Patentschutz längst abgelaufen ist. Und die anderen Wirkstoffe gehen aber eben in dieselbe Richtung. Da weiß ich nicht, ob der Patentschutz auch abgelaufen ist, aber die Preise für diese Produkte sind massivst gefallen, sodass der abenteuerliche Ausflug ins freiverkäufliche Internet sich auch im Grunde nicht mehr so richtig lohnt.
So, und jetzt gibt es ja Leute, die denken, bei mir ist alles super, aber ich will trotzdem nochmal meine Potenz steigern. Haben die denn da überhaupt einen vernünftigen Effekt? Also so wie dein Kollege, mein Freund, vor vielen Jahren behauptet hat? Oder ist das so, wenn bei dir alles sozusagen absolut super funktioniert, ist das dann vergebliche Liebesmüh?
Also ich glaube, es gibt den Effekt. Deswegen ist es eben auch einfach ein Lifestyle-Medikament. Das ist kein Medikament nur für ältere Männer mit Erektionsstörungen, sondern eben möglicherweise auch für abenteuerlustige junge Männer.
Apropos abenteuerlustig, ich hatte mal ein Abenteuer mit vielen Leuten aus der, wie es so schön heißt, Life-Science-Branche. Und neben mir saß jemand von Pfizer aus dem Vertrieb. Und dann habe ich gesagt, wie ist das eigentlich mit diesem Viagra? Also wie viel, was für eine Cash-Cow war das für eure Firma? Wie viel neue Bürogebäude, Labors, was weiß ich, habt ihr gekauft davon? Und dann wurde der auf einmal ganz traurig. Ganz, ganz traurig und hat mir erzählt, dass man die potenzsteigernde Wirkung dieses Wirkstoffs überhaupt erst entdeckt hat, glaube ich, wenige Jahre, 2 oder 3 Jahre oder so, bevor das Patent ausgelaufen ist. Weil man nie vermutet hat, dass es diese Wirkung haben könnte. Das tat mir für ihn leid, aber das fand ich eine total lustige Geschichte, ja.
Also ich habe alles versucht, um rauszukriegen, welchen Umsatz Pfizer mit Viagra gemacht hat.
Ja.
Es ist mir nicht gelungen. Mhm. Zitat Pressestelle, wir geben grundsätzlich keine Umsatzzahlen heraus.
Okay.
Auch keine alten. Okay. Mhm. Aber es gibt eine Geschichte, die ich gehört habe, die ist noch viel trauriger.
Oh Gott.
Nur, wie gesagt, das ist bis auf Weiteres eines, was man mir einfach nur erzählt hat. Ich habe sie nicht verifiziert, kontrolliert bisher. Mhm. Aber die viel traurige Geschichte geht in eine andere Richtung. Also Viagra wurde vor 25 Jahren auf den Markt gebracht, zunächst in den USA, dann kurz danach in Europa. Und es war der Game Changer. Eigentlich hasse ich Anglizismen, aber jedenfalls hat Viagra den Markt völlig aufgemischt und verändert. Aber, wenn mein Informant recht hat, dann hat Bayer ein anderes Medikament mit demselben Ziel, nämlich Vardenafil, viel, viel früher entwickelt. Und bei Vardenafil war es so, dass sie genau dort passierte genau das, was wir als Klischee immer kennen, dass es Studien gab, es ging um Blutdrucksenkung, dass es Studien gab und dass Männer sich hinterher geweigert haben, die Medikamente zurückzugeben. Weil diese Nebenwirkung hoch willkommen war und das kannten sie so nicht. Studienmedikamente. Jetzt sei es aber so gewesen, ich drücke mich so vorsichtig aus, wie ich es eben kann, jetzt sei es aber so gewesen, dass man dieses Vardenafil, man kannte diese Nebenwirkung dann, man hat sie zur Kenntnis genommen.
Okay.
Man war aber der Meinung, dass etwas wie Erektionshilfe nicht zu dem klinisch sauberen Image einer Firma wie Bayer passt.
Ah.
Sollte das so stimmen, und ich werde rauskriegen, ob es so stimmt, hat Bayer zu diesem Zeitpunkt, lange bevor Pfizer es möglicherweise auch schon zu spät auf den Markt gebracht hat, dann hat Bayer aus moralisch-ethisch sauberen Gründen eine unfassbar teure Entscheidung gefällt.
Ich bin sicher, du wirst das nicht rauskriegen, weil die Leute, die damals diese Entscheidung getroffen haben, sind bestimmt mittlerweile in irgendeiner sehr hochentwickelten Säure aufgelöst und verklappt worden.
Ich wollte gerade sagen, ich kriege das doch raus, aber dieser Erklärung kann ich mich nicht entziehen, das gebe ich zu.
Okay, das war ein Spaß. Magnus, bei all diesen Recherchen, wie sieht es dann aus mit Selbstversuchen? Ich meine, große Pioniere der Medizin haben Selbstversuche unternommen.
Es war mir vollkommen klar, dass du darauf zurückkommen würdest. Ja, kann man machen, habe ich aber noch nicht. Das kannst du mir jetzt glauben oder nicht, völlig egal,
habe ich aber noch nicht. Ich glaube dir alles.
Habe ich auch nicht. Aber im Prinzip spricht nichts dagegen. Ich bin nicht der Meinung, dass es in irgendeiner Form amoralisch, peinlich oder in sonstiger Weise abzulehnen ist.
Nein, warum hast du es nicht getan? Hast du gedacht, die Dauererektion würde dich davon abhalten, den Artikel zu Ende zu schreiben?
Ich glaube, manchmal ist ja auch eine Pause, die man einfach zulässt, was ich ja jetzt wiederum nicht getan habe, genau. Ein ganz starkes rhetorisches Mittel.
Stimmt, das stimmt. Wäre ein starkes Mittel. Sollen wir David, der unsere Podcasts schneidet, bitten, diese Pause einfach mal zu verlängern?
Genau. Genau. David, mach doch daraus mal eine halbe Minute. Und lass mir hinterher noch die Möglichkeit, ein Plädoyer für den menschlichen Körper abzusetzen.
Bitte, Magnus.
Es gibt einen Nebenaspekt bei Viagra und bei dem ganzen Gerede darum, der auch gerne untergeht. Durch die Tatsache, dass die Urologen jetzt sozusagen etwas im Köcher haben, was Männer haben wollen, gehen Männer dann auch zum Urologen. Einfach, weil es dort eine Lösung ihrer Probleme gibt. Und das wiederum ist etwas sehr Positives, weil ein Mann geht ungern zum Arzt und jetzt geht er dann mal doch. Sehr schön. Und jetzt ist es so, der Penis und seine Gefäßversorgung ist ein überaus empfindliches Organ, rein organisch jetzt, ein überaus empfindliches Organ. Und zwar so empfindlich, dass eine Erektionsstörung, man weiß immer nicht genau, was die Ursache ist, das kann man rauskriegen, aber dass eine Erektionsstörung eben ein erstes, ganz, ganz frühes Warnzeichen für Gefäßerkrankungen sein kann. Ein Vorbote für Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und zwar 5 oder 10 Jahre, bevor der Herzinfarkt oder der Schlaganfall kommt. Also insofern wäre der Penis ein Frühsensor für Gefäßerkrankungen. Das würde ich jetzt wirklich so in den Raum stellen. Und insofern ist das eine tolle Erfindung des männlichen Körpers, weil man dort eben einfach eine Krankheit bemerkt, lange bevor sie ausbrechen kann und in einer Phase, in der man noch was tun kann.
So, jetzt ist das Blöde. Ich gehe zum Urologen und sage, ich habe Erektionsstörungen und Ärzte haben wenig Zeit und dann verschreibt er mir Viagra. Damit ist mir aber nicht geholfen bei meinen möglicherweise Gefäßproblemen. Wenn ich also Erektionsstörungen habe, gehe ich zum Urologen und was mache ich noch, um diese Sachen frühzeitig zu entdecken?
Wenn du dich traust, gehst du dann zusätzlich zu deinem Hausarzt und bittest ihn, sich das, anzugucken ist jetzt die falsche Formulierung, aber du gehst möglicherweise einfach zu deinem Hausarzt und lässt dich durchchecken, um festzustellen, ob du eine organische Störung hast in einer frühen Phase.
Und wenn es einem peinlich ist zu sagen, warum man kommt, dann sagt man einfach, ich bin jetzt in einem Alter, ich würde gerne mal meine Gefäße ordentlich durchchecken lassen, oder?
Naja, ich würde dem Arzt oder der Ärztin dann schon sagen, weshalb ich wirklich da bin. Ich würde es möglicherweise bei der Sprechstundenhilfe nicht tun, weil ich immer mal wieder Situationen erlebe, die ich dann schon beeindruckend finde. Also, Herr Müller, Sie waren doch der mit der Galle, kommen Sie mal bitte in Behandlungsraum 2. Das wäre bei einer Erektionsstörung ein bisschen unschön.
Magnus, vielen Dank für dieses weitgehend peinlichkeitsfreie Gespräch. Und an dieser Stelle für alle, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Exkurs. Es gibt Leute, die uns schreiben, ich kenne den Podcast erst seit ein paar Wochen, aber jetzt habe ich schon fast alle Folgen durchgehört. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. Also für die, die erst später eingestiegen sind und die wirklich informative und kurzweilige Folge über den Penis verpasst haben, dazu haben wir auch eine Folge gemacht, lohnt sich die nochmal nachzuhören. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.